Apfelgucker, der Podcast.
Hallo.
Hi.
Geht's, wow. Wie steht's?
Gut, es ist einfach, es ist die dritte Folge, die wir in Folge aufnehmen. Ich bin, ich weiß nicht, ob das wir mal so einen guten Streak hatten.
Ja, ich sage es immer wieder, wir sollten da nicht drüber sprechen wahrscheinlich, weil das...
Don't jinx it.
Jinx das. Ja. Ich war tatsächlich, als ich das... Also ich muss sagen, wir hatten uns das ja in den Kalender geschrieben, dass wir heute aufnehmen wollten. Mhm. Ich habe tatsächlich aber dann auch gestern Abend in meinen Kalender geguckt und war dann überrascht.
Schon, ja. Als du mir heute geschrieben hast, war ich auch so... ja, das haben wir uns mal aufgeschrieben.
Ja, ja.
Ja.
Wir haben uns auch dran gehalten. Wir sitzen hier und wir nehmen auf.
Absolut. Unter widrigen Umständen zunächst, weil du bist auch nicht zu Hause.
Und ja, genau.
Es stand schon auf der Kippe, aber wir haben es einfach geschafft.
Wir haben es einfach geschafft mit Willenskraft. Schiere Willenskraft hat uns hier hingebracht, wo wir jetzt gerade sind. Ich hoffe, euch auch. Und ja, wir haben heute wieder, glaube ich, ein paar interessante Sachen, über die wir quatschen können.
Auf jeden Fall.
Das wird ganz spannend. Ja, ich habe gerade eben auch schon mal ein bisschen angekratzt.
Ja, voll.
Das ist ja immer so ein Problem, immer wenn wir anfangen zu telefonieren, dann fangen wir an, uns zu unterhalten.
Mhm.
Und so nach 20 Minuten sagen, vielleicht wollen wir mal aufnehmen, wir können das ja auch alles im Podcast erzählen.
Ja, das stimmt. Deswegen. Aber vor allen Dingen hat Hanne halt sehr viel zu erzählen, glaube ich. Weil du warst in Marokko.
Ja, ein bisschen Storytime können wir heute machen.
Ja, voll. Ich bin mega gespannt.
Auf kulinarischer Expedition in Marokko.
Hattest du also auch so einen Safari-Hut an?
Ich hatte einen Safari-Hut an und habe nach wilden Paprikas auf den Märkten Marrakeschs gejagt.
Oh, wow.
Ich war zum Arbeiten da. Ein ganz großes Privileg auch irgendwie, dass ich irgendwie so coole Sachen machen darf in meinem Job.
Voll.
Und genau, 10 Tage war ich da und habe dort für eine Gruppe von 25 Leuten gekocht. Ja, es war super spannend. Ich habe mega viel gelernt und es war auch super anstrengend. Aber vielleicht erzähle ich einfach mal so ein bisschen, was ich so da gemacht habe, was ich so gekocht habe.
Das war das erste Mal, dass du so eine lange und so eine große Reise gemacht hast, oder?
Also. Ja, voll, genau. Also ich habe schon mal so kleinere Sachen gemacht über so ein Wochenende oder halt so mehrtägige Gigs, wo man halt schon so Mittag, Abendessen und so irgendwie für 4 Tage in Folge oder so macht. Jetzt hier war es aber tatsächlich wirklich den ganzen Tag, morgens, mittags, abends, nachts, tagsüber, quasi eigentlich für die Verpflegung zuständig war von, sag ich auch mal, einer nicht ganz unanspruchsvollen Gruppe. und ja, wie gesagt, es war sehr anstrengend und sehr ermüdend und ich habe wirklich wenig geschlafen und viel auf den Beinen gestanden.
Wie viele Stunden hast du so gemacht pro Tag?
Hey, schon so 15 Stunden auf jeden Fall.
Ja. Kommt hin.
Also,
du musstest doch alles selber halt sauber machen wieder und.
Ja, genau. Also, ich hatte Küchenhilfen da vor Ort. Also, man kann sich das so vorstellen: wir waren in einer großen Unterkunft, in einem Riad mit Küche und allem drin. Und ich hatte dann dort vor Ort auch eine Küchenhilfe und noch den Besitzer dieses Riads, der
hat auch geholfen.
Die haben geholfen. Genau.
Oh, das ist ja
der ist eigentlich
mega lieb.
Nämlich auch Koch. Halt super praktisch irgendwie für mich war. Ich meine, es war nicht so ganz eingeplant, dass der hilft, aber er hat irgendwie von Anfang an seine Hilfe angeboten und auch sowieso, man hat ihn nicht so richtig aus der Küche rausbekommen, weil er meinte, normalerweise sitzt er halt den ganzen Tag auch in der Küche. Und wir haben uns am Anfang alle so schlecht gefühlt. Wir waren so, oh Mann, der macht so viel und der fährt die ganze Zeit irgendwie noch letzte Sachen einkaufen, die irgendwer von uns vergessen hat und so. Aber es war für ihn so vollkommen selbstverständlich, das zu tun, weil er hat gesagt, ja, er macht halt auch nur das den ganzen Tag sonst.
Okay.
Weil normalerweise ist er auch derjenige, der die Gäste in diesem Riad verpflegt.
Okay,
es sind
krass.
Nie so große Gruppen, die da sind, sondern immer einzelne, also die haben mehrere Zimmer, aber halt es sind Einzelpersonen oder Paare oder Familien, die halt diese Zimmer buchen. Und dann hast du halt viele verschiedene Leute da. Und Genau, die machen dann auch Abendessen für die Leute alle. Mhm.
Aber krass, wenn der Chef noch selber kocht, also das ist jetzt auch nicht so, also so häufig, oder?
Voll, also er war auf jeden Fall, also er hat echt geliebt, was er tut. Also das hat man schon richtig gemerkt. Und ja, es war jetzt halt nicht wie in einem Hotel, sondern es war wirklich sehr familiär. Er selber, also mit seiner Frau, die wohnen auch zusammen in diesem Riad. Also es krass, ist so... Okay. Wie so eine große, ja.
Aber war WG er Marokkaner irgendwie. Auch? Oder?
Nee, er ist tatsächlich, sind beide Franzosen.
Ah, okay.
Und sind vor ein paar Jahren aus Frankreich rüber nach Marokko, aus ähnlichen Gründen, die wahrscheinlich hier auch in Deutschland viel, also Politik, Arbeit, Schule, also mit vielen Sachen unzufrieden und haben sich dann für Marokko entschieden. Und haben dann da dieses Riad gebaut und ja, betreiben das da jetzt seit, ja, während Corona haben die angefangen. Und
jetzt auch nicht so der einfachste Start, aber...
Nee, gar nicht, aber sie haben es geschafft und die haben auch echt einen tollen Ort da erschaffen. Also es war echt, also ich fand es super schön. Ich würde da auch privat Urlaub machen gehen. Und genau, er hat viel mitgeholfen und dann gab es noch eine Küchenhilfe, auch die... quasi angestellt ist von dem Haus, die sowieso auch immer in der Küche hilft. Ja, aber es kam halt irgendwie auch alles anders als erwartet, weil ich habe irgendwie so einen Tag vorher erfahren, dass zum Beispiel in der Küche keine Spülmaschine ist. So.
Oh.
So Sachen, die dir halt dann irgendwie so erstmal komplett das Genick brechen, wo du dir so denkst, voll. So, ja, du heiliger Bimbam, wie soll das denn funktionieren? Ja.
Oh Gott, vor allem, wenn man halt für 25 Leute kocht und halt für 25 Leute halt auch Geschirr hat und so, oder?
Also, ja, und du brauchst ja für den, also es gab Brunch, also es gab morgens so einen Mini-Snack, dann gab es Brunch und dann Abendessen, ja? Mhm. Und für diese Mahlzeiten irgendwie, also
ja, das also allein halt, ist es... Also angenommen, du würdest jetzt um 7 Uhr Frühstück servieren und um 12 oder um 1 irgendwie Lunch, dann brauchst du ja schon mal eine Stunde allein, um das überhaupt, um die 25 Geschirr Sachen zu spülen. Voll. Und dann hast du ja nicht mehr so viel Zeit, um das Lunch noch vorzubereiten.
Also, voll, eben.
Das würde mich schon hart stressen, glaube ich.
Ja, das war halt wirklich crazy und damit habe ich halt nicht gerechnet. Deswegen war ich so froh. Ich habe dann die Küchenhilfe nochmal auf andere Uhrzeiten bestellt, weil ich habe die am Anfang nur zwischen 13 und 17 Uhr bestellt, quasi so für nach dem Brunch. Können die dann mit abräumen und das alles verpacken und ein bisschen spülen und dann für die Vorbereitung mit Pustekuchen. Mhm. Die haben den ganzen Tag gespült.
Boah, krass.
Und ich habe die halt dann doch auf 9 Uhr morgens bestellt bis 18 Uhr, weil anders wäre das gar nicht gegangen. Und du musst dir vorstellen, die haben so viel Tee gesoffen und sich auch jedes Mal ein neues Glas genommen und eine neue Tasse natürlich. Und alleine das irgendwie, dass du halt zu jeder Zeit irgendwie genug Gläser für den Tee da stehen hast, da bist du schon die ganze Zeit am Spülen.
Ja, ja, klar. Klar. Und, also ich hatte das einmal, als wir, wo ich gearbeitet habe, auf der Hütte, ist mal unsere Spülmaschine für eine Woche ausgefallen. Und es ist auch nicht so einfach, da dann halt, also das war halt nur mit Hubschrauber erreichbar. Und es ist halt nicht so einfach, da ein Ersatzteil zu bekommen. Alter! Also das ist wirklich ungeil, wenn man keine Spülmaschine hat. Weil normalerweise, man muss sich das so vorstellen, normalerweise hat man halt so eine Gastro-Spülmaschine, die halt in 2 Minuten fertig ist.
Ja.
Und wenn du dann alles, was du sonst, also diese 100 Ladungen, die du sonst durch diese Gastro-Spülmaschine durchspülst in 20 Minuten, also wie willst du das mit den Händen hinkriegen, dass es halt trotzdem auch noch hygienisch sauber ist? Also du musst ja voll drauf achten, dass es halt alles auch nicht kontaminiert ist und etc.
Ja.
Also puh, Hut ab, dass ihr das hinbekommen habt.
Ja, also es war schon echt heavy und ich habe auch echt mir die Hände kaputt gespült und die anderen sich halt auch. Und das war so die eine Hürde, die man irgendwie zu bewältigen hatte. Dann kam noch dazu, dass ich natürlich, also die haben halt alle nur Französisch und Arabisch gesprochen und ich, also spreche.
Wie ist dein Schulfranzösisch so?
Ja, jetzt besser als vorher. Ich habe halt wirklich mit Händen und Füßen und meinem Schulfranzösisch irgendwie versucht, mich da zu verständigen. Es hat auch funktioniert und ich habe gemerkt, ich kann besser Französisch, als ich dachte.
Was ja auch eigentlich ganz schön ist. Das ist
ja eine schöne Entdeckung. Obwohl ich die ganze Zeit nur in der Gegenwart gesprochen habe. Es ist so geil. Ich habe es mit den Zeiten gar nicht hinbekommen. Ich habe wirklich, egal ob gestern oder morgen, ich habe einfach nur gesagt, gestern kaufen Tomaten, heute verarbeiten Tomaten, morgen essen Tomaten. Also ungefähr so habe ich gesprochen.
Aber ich meine, hey, wenn es funktioniert, ist es doch gut, oder? Also,
ja. Ja, es hat dann funktioniert und ich habe sogar am Ende eigentlich Gespräche führen können, sogar mit dem Herrn des Hauses zum Beispiel. Also so
nicht schlecht.
Einfach auch so ein bisschen quatschen. Und das hat schon alles ganz gut funktioniert. Und ja, aber ohne, wie gesagt, die Helferlein da wäre das alles nicht möglich gewesen. Der ist ständig, jeden Tag für mich eingegangen. Weil du dir vorstellen, es ist ja auch nicht mal eben so, dass du irgendwie 5 Minuten entfernt von dir einen Supermarkt hast, wo du alles bekommst. Sondern
hättest du mit dem Auto fahren müssen, oder?
Ja, das sowieso. Aber es ist halt auch, also dieses Riad ist halt mitten in nirgendwo. Drumherum ist nichts. Und
sie.
Du musst
schön, aber unpraktisch.
Ja, du musst zum nächsten Supermarkt halt dann eben mal 20 Minuten fahren. Und dann kriegst du da noch nicht mal alles, weil das nur so ein kleiner Supermarkt ist. Und normalerweise will ich auch nicht alles im Supermarkt kaufen, weil das bessere Gemüse gibt's halt da nun mal auf den Märkten.
Ja, logisch.
Aber da musst du halt auch erstmal hinfahren. Und das waren alles so Fahrtwege, wenn du die aufeinander gerechnet hättest, wenn ich das auch noch hätte machen müssen, das wäre nicht gegangen. Also ist, so viele Stunden hätte der Tag nicht gehabt.
Also warst du jetzt selber gar nicht so auf den Märkten unterwegs? Weil das wäre jetzt noch meine nächste Frage gewesen.
Genau, nur an den ersten 2 Tagen, da hat mir nämlich die Frau von, also die Besitzerin des Hauses, ist extra mit mir und noch einer der Trainerinnen, die mit auf der Reise war, zu den Läden hingefahren, wo die normalerweise mal einkaufen gehen. Was schon mal mega geil war. Die hat mir gezeigt, hier kaufen wir unser Gemüse, hier kaufen wir unser Obst, hier kaufen wir unsere Gewürze und Trockenfrüchte und Kichererbsen und whatnot. Und hier kaufen wir alles andere irgendwie. Und das war voll Gold wert, weil ohne die wäre so überfordert gewesen, weil Marrakesch überfährt dich ja auch mit so einem riesen Angebot von Dingen.
Also das ist ja so das, wofür Marrakesch eigentlich bekannt ist, für halt große Märkte
Zeug.
Und Zeug, ja.
Und das ist wirklich krass, wie viel Zeug, und du fährst dann auch an den Straßen, irgendwie hast du diese Stände und dann steht an einer Straßenecke stehen 6 Leute, die alle Orangen verkaufen. Und du bist so, okay, du könntest natürlich jetzt zu jedem hin, aber es ist einfach nur sowas von in your face reizüberflutend.
Ja.
Dass du da auch erstmal mit klarkommen musst. Und ich glaube, ohne diese Führung über die Märkte und wo sie alles einkaufen, wäre ich komplett lost gewesen. Ich hab's ein bisschen antizipiert, aber ich hab's wirklich nicht. Also das war wirklich nochmal, hat alle meine Erwartungen irgendwie gesprengt.
Ja, krass. Aber bestimmt auch total faszinierend, oder?
Also voll, voll faszinierend. Und dann auch mit dem Gemüse, was ich dann da gekauft habe. Hey, also eigentlich ist das ja so meine Traumvorstellung, ne, dass ich so zum Markt gehe und dann da all mein Gemüse bekomme und irgendwie das auch noch voll die gute Qualität hat. Und dann, ich habe für 3 Tage Gemüse gekauft für 25 Leute. Tabea, ich habe umgerechnet 45 Euro bezahlt. Es ist so spottgünstig da unten.
Alter.
Es ist so
spottgünstig. Das ist krass.
Da kostet das Kilo Zitronen kostet noch nicht mal 1 Euro. Also es ist...
Boah. Heftig. Ja gut, ich meine, es hat halt auch keine weiten Wege.
Voll.
Also,
und auch Februar ist schon eine gute Saison, um irgendwie da genug Zeug zu bekommen, was man so essen kann. Natürlich haben die jetzt auch nicht irgendwie dasselbe Wetter wie im Mai oder so. Aber Zitronen, Orangen, Mandarinen und eigentlich alles an Gemüse, was du dir so vorstellen kannst, so haben die zu der Zeit. Und Obst gibt's halt. Es gibt marokkanische Bananen, das sind diese kleinen Beeren, werden dort ganzjährig halt in Monokultur angebaut, was jetzt auch natürlich nicht ideal ist, aber die kommen halt von auch direkt von nebenan, ja, also es ist jetzt nicht so. Und die Erdbeeren waren mega lecker.
Krass.
Ja, man muss halt
so ein bisschen abwägen. Das ist lustig, wenn man so im Februar überhaupt nicht an Erdbeeren denkt eigentlich.
Ja, ne? fand ich auch krass, aber die waren natürlich der Renner, weil so viele andere Früchte gibt es dann jetzt da auch nicht. Also die haben Äpfel im Moment, halt Orangen, Mandarinen, Bananen und Beeren. Mehr Früchte haben da gerade auch keine Saison.
Aber ich meine, gut, das ist ja schon mal, also im Vergleich zu in Deutschland halt Lageräpfeln, die auch zunehmend schlechter werden jetzt mit Februarende, ist das schon mal der Luxus einfach.
Voll. Oder?
Also, ach, das würde ich geben für jetzt eine frische Erdbeere oder so.
Ja.
Ach,
ja, das war schon geil. Und die Avocados, da wachsen ja auch Avocados und da gehen ja, also ein bisschen Kontext, die Gruppe, das war so eine Fitnessreise. Und die gehen ja ab wie Schmitz' Katze auf so Avocados. Und
kann ich mir vorstellen, ja.
Normalerweise, ich habe am Anfang in meiner Planung...
Wie viel Avocado-Toast hast du gemacht?
Ja, ich habe keine Avocado-Toast an sich gemacht, aber ich habe jeden Morgen sehr, sehr viele Avocados aufgeschnitten und auf den Tisch gestellt. Und ich habe in meiner Planung, die ich, bevor ich dort war, schon ja gemacht habe, ich habe das komplette Menü durchgeplant, ein bisschen gespart mit Avocado. Ich habe so irgendwie dreimal beim Brunch und so irgendwie, weil ich in meinem Kopf so Avocado ist gleich teuer. So, ne? Ich muss aufpassen, dass ich im Budget bleibe und alles. Pustekuchen. Ich hätte den morgens, mittags, abends nur Avocados hinstellen können und wäre im Leben nicht übers Budget gekommen. Ja. Das ist alles. Und das waren wirklich gute Avocados. Also ich mag Avocados total gerne. Ich kaufe aber keine hier, weil makes no sense. Also
ja, das Ding ist halt, erstens sind sie super teuer, zweitens kommen sie meistens aus Kulturen, wo sie halt super viel Wasser brauchen, also dann halt auch aus Südamerika, obwohl ja eigentlich auch auf dem afrikanischen Kontinent in Kenia zum Beispiel super viel Avocados auch ohne zusätzliche Bewässerung tatsächlich wachsen können.
Ja. Aber dann sind die Lieferwege...
Und halt, und was mich richtig stört bei Avocado, ist halt, dass du sie kaufst und entweder du findest halt die perfekte Avocado, die du dann halt auch direkt verarbeitest am besten und direkt isst am gleichen Tag noch.
Ja.
Oder sie ist entweder zu hart, dann versuchst du sie etwas nachreifen zu lassen und dann wird sie halt zu weich, weil man sie vergisst oder sie verschimmelt. Ja. Und ich denke mir so, okay, wenn ich gerade 3 Euro für dieses Produkt ausgegeben habe, was auch noch um die halbe Welt geflogen ist, tut mir das halt noch mal viel, viel mehr weh, wenn ich es dann halt wegschmeißen muss. Weil ich finde, wenn Avocado schlecht wird, dann schmeckt sie halt so fischig.
Ja, und nicht die in so einer guten Weise.
Ja.
Ich habe heute nämlich auch noch eine Avocado aufgeschnitten zu Hause, weil ich hatte so eine, da wo ich letztens die Zitrusfrüchte schon bestellt habe, in großen Mengen, habe ich auch so eine Avocado-Box bestellt. Aber probierst du mal aus. Aber nee, das war auch nichts. Das war, ich habe heute Avocado nach Avocado aufgeschnitten. Die haben alle nur so nach Fisch gestunken. Das war wirklich abartig.
Das ist schade.
Und ja, habe jetzt eigentlich fast alle Avocados in den Müll geworfen, leider, weil die konntest du echt nicht mehr essen.
Schade.
Bis auf 4 Stück oder so. Ja, aber das war da wirklich, ich hatte da keine einzige schlechte Avocado. Die waren alle perfekt. Das ist auch eine andere Avocado-Sorte. Hier kriegen wir nur diese Haas-Avocados. Die mit dieser etwas festeren Haut und dieser dunklen. Die Avocados da sind halt die mit der grünen, dünnen Haut.
Ja, okay.
Und die sind sowieso irgendwie, also habe ich das Gefühl, 10.000 Mal geiler. Ich weiß aber auch nicht, ob es daran
liegt. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass sie halt frisch waren. Und
Aber das Geile ist, du kannst deinem Gemüsehändler sagen, ich möchte Avocados für übermorgen oder ich möchte Avocados für morgen oder ich möchte Avocados für jetzt. Der hat so verschiedene Kisten mit Avocados in verschiedenen Härtegraden und der gibt dir dann einfach...
Der gibt dir einfach die, die dann übermorgen reif sind.
Die übermorgen reif sind, weil der kennt sich am besten aus, weil das ist sein Job. Und du sagst ihm, ich möchte gerne Avocados für Samstag, dann gibt er dir die Avocados für Samstag und die sind Samstag einfach perfekt. So das geil.
Das ist krass.
Und dann will er auch nur noch 5 Euro dafür haben für 3 Kilo Avocados.
Du hast die ganze Zeit, ich kann mir richtig vorstellen, wie du einfach so, also ich wäre die ganze Zeit so, was?
Ja, also, ich habe das so überhaupt nicht gecheckt. Alles nicht. Ja. 2,5 Kilo Datteln.
Ich würde mich verhören.
2,5 Kilo Datteln für 3 Euro.
Ja, das ist krass, oder?
Und es sind dann auch noch die geilsten Datteln, die du jemals gegessen hast.
Mhm.
Und
Das ist schon ein bisschen sad. Das macht einen, ich kann mir vorstellen, also warst du traurig, als du zurück nach Hause gekommen
voll,
bist?
Und gesagt, also so, was das anbelangt, auch einfach wirklich die Qualität, weil ich kann hier auch irgendwie, also ich sag nicht, das deutsche Gemüse, was von aus deiner Nachbarschaft kommt, das hat natürlich auch gute Qualität, aber hier ist es so normal, dass du irgendwie aus aller Welt Produkte angeboten bekommst im Supermarkt, aber die Qualität so drissegal ist.
Ja, das ist so voll.
Ja,
das ist super
hier,
traurig.
Hauptsache, wir verkaufen Papayas irgendwie im Supermarkt und dann ist
boah,
das so.
Boah, ich finde es so schlimm, Papayas im deutschen Supermarkt zu kaufen.
Das macht
wirklich
so gar
das schlimmste Obst, was man kauft. Also es macht überhaupt keinen, es macht auch keinen Spaß, weil es einfach
nee.
Super. Also wirklich, kauft einfach keine Papaya.
Also aber so
traurig.
Alles, was so in dem Realm ist, auch ganz ehrlich, ey, ich habe schon mehr schlechte Mangos als gute Mangos gekauft im deutschen
absolut.
Supermarkt. Und
ja.
Ich kann verstehen, weil man das Angebot ja gewöhnt ist und man dann auch irgendwie sowas, aber das ist halt irgendwie so ein generelles Problem, dass dann irgendwie hier, Hauptsache wir kriegen alles, aber die Qualität ist den Leuten so egal. Und
ich fände es halt viel schöner, wenn es andersrum wäre. Also ich würde mich voll freuen, wenn ich einfach so einen Guy habe, der einfach genau weiß, was gerade Saison hat und so und was gerade das richtig gute Produkt ist.
Da hätte ich auch viel mehr Bock,
das
zu verarbeiten, weil wenn dir die Leute, die das verkaufen, irgendwie da schon irgendwie aufgehen und du weißt, du kaufst gute Sachen und deswegen, also das fand ich halt da so schön, weil die haben halt nur das verkauft, was es da gerade gibt und alle Leute waren zufrieden, da kam jetzt nicht irgendwer und irgendwie heult rum, dass es jetzt hier irgendwie keine Mangos gibt. So.
Ja.
Weil es gibt auch marokkanische Mangos tatsächlich, aber die haben keine Saison. Und dann gibt es halt keine Mangos.
So. Eben, und dann isst man sie halt, also das finde ich halt auch so, weil eigentlich, also ich meine, das beste Beispiel in Deutschland ist ja Spargel.
Ja.
Dass einfach alle Deutschen so unglaublich auf Spargel abgehen. Und ich glaube halt, ein Punkt, wodurch Spargel so mega beliebt in Deutschland ist, ist eben genau das, dass es halt nur in einer bestimmten Zeit diesen Spargel gibt. Und das ist halt was voll Besonderes, worauf man sich freut. Dann macht man irgendwie in diesen 6 Wochen jede Woche Spargel, also sowas in meiner Familie, bis man wirklich denkt so, okay, ich habe jetzt halt 25 Mal Spargelsuppe gegessen, reicht jetzt auch wieder.
Ja.
Aber das ist irgendwie so schön, weil man hat eine Vorfreude drauf, dann genießt man es voll die Saison und dann ist es auch wieder vorbei. Und die Leute finden es ja schon geil irgendwo, leben das dann aber nicht für andere Produkte, was ich irgendwie ein bisschen...
Ja, das verstehe ich irgendwie auch nicht. Das ist so...
Schade finde.
Ja, voll. Du hast mega, das ist ein mega gutes Beispiel, weil, also ich meine, und Deutschland ist ja das einzige Land, was so diese Spargel-Fixation hat irgendwie in der Zeit, weil in anderen Ländern gibt es halt, also so in den USA gibt es Spargel halt ganzjährig, weil die sind auch so wie wir hier, die haben halt irgendwie alles ganzjährig. Und da gibt es dann auch im Winter grünen Spargel und so und dann machen die das.
Wobei man in den USA auch sagen muss, das Land ist halt super breit einfach, oder?
Ja.
Also du kannst halt auch im Süden ist ja schon deutlich wärmer und fast schon tropisch, dass du da halt auch andere Sachen dann zu anderen Saisons anbauen kannst.
Voll, das ist richtig, aber das heißt ja nicht, dass, weil das Land ist eben so groß, da sind die Lieferwege halt genauso weit, wie wenn wir aus Spanien irgendwie unsere Avocados bekommen oder was auch immer. Aber ich meine nur, es ist so eine komische Doppelmoral. Das können die Deutschen auch gut. Irgendwie.
Absolut.
So, Doppelmoral. das ist ein ganz wildes Phänomen. Deswegen, wie gesagt, verstehe ich das irgendwie gar nicht, dass dann aber alle irgendwie, weil die Erdbeeren, die gibt es halt hier auch ganzjährig. Ne? Du kannst auch jetzt im Januar schon Erdbeeren kaufen im Rewe.
Und das machen Leute.
Ja,
und ich denke mir immer so, warum gibt ihr gerade 4 Euro für so eine Schale, so eine mickrige Schale für 200 Gramm Erdbeeren aus, die halt einfach hart und nach nichts schmecken, wenn man im Juni einfach 2 Kilogramm für den gleichen Preis kriegt, die auch noch viel besser schmecken.
Ja.
Also ich verstehe es einfach auch wirklich nicht.
Ich auch nicht. Aber dementsprechend war es auch eigentlich ganz angenehm, jetzt mal in einem anderen Land zu sein und irgendwie so ein bisschen, weil ich kann schon auch verstehen, dass jetzt so gerade im Januar, Februar halt irgendwie man es irgendwann ein bisschen satt ist, die ganze Zeit nur dasselbe Gemüse zu essen.
Absolut, ja.
Und meine Lösung für das Problem ist dann einfach in ein anderes Land zu fliegen. Nee, genau, aber das war schon sehr angenehm, irgendwie ein bisschen mit anderen Produkten so zu kochen und zu arbeiten. Und ja, war mega schön, sich da auf den Märkten so ein bisschen zurechtzufinden. Und ich fand's so geil, ich habe mich dann direkt auch local gefühlt, weil das ist jetzt auch so mein Gemüse-Guy irgendwie. So.
Weißt ja, du? Auch voll schön. Das ist und, schön.
Genau, ich werde ja dann auch bald irgendwann wieder da sein, um diesen Job nochmal zu machen. Da werde ich mich auch schon sehr drauf freuen. Und dann werde ich auch weiter meine marokkanischen Kochskills ausfeilen.
Ja, apropos, also ich würde mal, also ich bin mega gespannt, was du eigentlich gekocht hast, weil darum ging es jetzt noch gar nicht.
Ja, das stimmt.
Erzähl
das
mal
stimmt,
ein bisschen. Was gab's bei also, dir? Was stand auf dem Plan?
Ich habe schon versucht, es marokkanisch zu gestalten, weil das hat für mich auch irgendwie anders keinen Sinn gemacht. Mhm. Jetzt da, ja, irgendwie weiter so zu kochen, wie ich jetzt hier kochen würde. Klar, ich habe ja auch andere Lebensmittel. Und habe aber natürlich, ich habe ganz schnell gemerkt, dass das marokkanische, in Anführungszeichen, marokkanische Essen, was ich mir überlegt habe und gekocht habe, halt gar nicht so marokkanisch ist. Weil ich halt da auch dann mit den Marokkanern zusammengearbeitet habe, die halt auch vieles sehr viel besser wussten als ich, was diese Küche angeht.
Ja, logisch.
Und
aber da kann man ja auch voll von lernen. Also das ist ja super spannend.
Habe ich jetzt auch und also einige Sachen natürlich noch lange nicht alles. Ich habe schon aber gemerkt, die marokkanische Küche ist nicht so super vielseitig.
Also wenn ich so an marokkanisch denke, denke ich so bestimmte Gewürze, halt so Koriander, genau. Zimt, genau. So Sachen und Eintöpfe.
Genau. Und aber that's basically so it, also so, was so diese warmen Gerichte anbelangt. Also die haben natürlich auch viel so gegrilltes Fleisch oder so, also und gegrilltes Gemüse, das machen die auch viel. Aber halt dann sonst diese Tagines in 10.000 verschiedenen Ausführungen. Ja. Also Tagines, für die, die es nicht wissen, sind diese Ton-Keramik-Töpfe, die so einen spitzen Hut aufhaben. Und du hast doch auch eine, ne?
Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, ich bin, gib mir mal ein paar Tipps, weil ich habe vor ein paar Jahren mal zum Geburtstag eine geschenkt bekommen.
Stimmt, genau, das war's, ja.
Und Confession Time, ich habe die noch nie benutzt. Weil das Ding ist halt auch, ich glaube, es ist die, also man kriegt super geile so Schmorgerichte, also man kriegt super gute Ergebnisse damit. Problem ist nur, man muss sie halt am Anfang einbrennen, also man muss sie dann eine halbe Stunde wässern und dann quasi einmal einbrennen sozusagen. Und dann muss man sie halt jedes Mal, bevor man sie benutzt, halt auch wässern. Und irgendwie, ja, aber also ich würde das super gerne mal machen. Das ist eigentlich überhaupt kein Ding so.
Aber ich bin mal gespannt, weil also die Tagines, die ich jetzt da benutzt habe, ja, die mir da der Chef gegeben hat, die haben mir nicht gewässert.
Okay, spannend. Aber kann auch, waren das so glasierte?
Ja, ja, es waren so glasierte. Genau,
genau, weil meine ist nämlich unglasiert.
Ja.
Und dann ist also das könnte ich mir vorstellen, dass es dann anders ist.
Ja, durchaus, durchaus, ja.
Mhm.
Genau, also wir hatten halt diese glasierten, und aber man darf die nicht trocken erhitzen. Die müssen mit irgendwas drin erhitzt werden. Das hat er mir schon gesagt, also entweder Öl oder Flüssigkeit oder irgendwas, damit du die
nicht... Ja, vielleicht, dass es ein bisschen dampft und so halt, genau, weil sonst halt der Ton springt.
Ja, genau, ja. Das hat er mir auch gesagt. Macht ja auch total Sinn. Und dann ist natürlich noch die zweite Challenge für so, das hier zu Hause machen, dass man das ja auf Gas benutzt, also auf offener Flamme. Das hat man ja jetzt auch nicht mal eben zu Hause. Genau, deswegen. Also du kannst natürlich auch im Ofen benutzen, aber so Gas kochen macht schon was anderes als Elektrohitze.
Auf jeden Fall. Das vermisse ich auch manchmal so, also... Ich habe immer mit meinem Partner die Diskussion, ob wir, wenn wir irgendwann mal unsere eigene Wohnung bzw. Haus haben, einen Gasherd kriegen oder nicht. Weil, also ich bin mega Fan vom Gasherd und er halt so gar nicht, weil Fire Hazard und so. Also ich meine, hat er ja auch irgendwo recht.
Aber
es gibt so viele Sachen, die man einfach auf offener Flamme halt, also zum Beispiel allein schon, ich wollte jetzt letztens so Paprika quasi schwärzen und dann so Pellen und dass man halt so geröstete Paprika hat im Prinzip.
Ja.
Und klar, man kann das auch im Ofen machen, aber es ist halt so viel einfacher, wenn du das Gas aufdrehst und es halt einfach einmal so 2 Minuten darüber hältst mit einer Zange. Ist
voll.
Ja, und dann ist es fertig so. Und ich,
hey, also, aber da gebe ich dir den Tipp,
liebe
du hast
es.
Doch, aber hast du keinen Campingkocher?
Doch, habe ich tatsächlich.
Ja.
Stimmt, könnte
There
man eigentlich
you go.
Auch machen.
Das habe ich nämlich auch schon bei mir zu Hause in der Küche gemacht. Da kannst du natürlich jetzt nicht irgendwie die große Tagine draufstellen. Aber genau für sowas, ich hatte auch schon oft das Problem, dass ich irgendwie so eine Aubergine oder so eine Paprika so schwärzen wollte. Das geht mit dem Gaskocher einfach. Und das
nice.
Kannst
das,
ja auch.
Das wäre auch mein super Bougie-Camping-Rezept. Und einfach so geröstete
wär's.
Paprika machen.
Wär's.
Nice, okay.
Aber ja, das...
Ja, voll der gute Tipp.
Ja, genau, das geht auf jeden Fall. Also das ist halt dann, das ist ja auch ein Gaskocher. Und da habe ich das auch schon mitgemacht. Also das ist natürlich auch
so
wirklich nur für solche Anwendungen. Aber in a pinch, it works. Und es geht halt auch viel schneller als im Ofen.
Ja.
Weil wenn du erstmal den Ofen so voll heiß machst.
Du verbrauchst halt auch viel weniger Energie. Ja.
Übelst. Und deswegen, genau, der Campingkocher, der eignet sich auch dafür.
Gut zu wissen.
Ja, genau. Aber da war halt alles Gas. Also Gasherd, so riesige Gaskocher für halt diese riesigen Tagines. Wir haben ja für viele Leute gekocht. Das waren echt so riesige Töpfe.
Spannend.
Und ja, was stand so auf dem Menü? Also ich habe für den ersten Tag so einmal so traditionell so ein bisschen auch so ein Couscous geplant. Da wurde ich direkt richtig gebasht von dem Chef, weil ich den Couscous nicht so gemacht habe, wie den die Marokkaner machen. Und ich war so...
Okay. Wie machen die Marokkaner?
Hey, das ist so ein übelst langer Prozess. Also die reiben die einzelnen Körnchen mit Öl ein, dann wird es gedämpft, dann wird es nochmal mit Öl eingerieben, dann wird es wieder gedämpft, dann wird es nochmal mit Öl eingerieben, dann wird es wieder gedämpft. Was da rauskommt, ist halt die übelst geile Konsistenz. Also haben wir auch einmal so gegessen. Aber ich war so am ersten Tag so, ey, so wie ich das bis jetzt immer gemacht habe, ging es halt mega schnell und eigentlich habe ich das gewählt, weil es mega schnell gehen. Und ich sowieso
und
viel anderen Scheiß zu tun habe. Und aber er war wirklich gar kein Fan. Ich kann es auch verstehen.
Ich meine, klar, wenn man halt das gewöhnt ist, halt richtig, richtig guten Couscous zu essen.
Ja.
Ja.
Aber ich habe vorher auch noch nie marokkanischen Couscous so richtig gegessen gehabt, glaube ich dann einfach und hatte den Vergleichswert auch nicht. Aber mir wurde dann gezeigt, wie man den Couscous traditionell marokkanisch macht. Ich werde das sicherlich auch mal so machen, aber ganz bestimmt nicht immer. Das ist
vor allen Dingen nicht, wenn man für viele Leute kochen muss und gleichzeitig alles von Hand spielen
muss. Für so deutsche
muss.
Kartoffeln. Also ich bin ja dafür, wirklich leckeres Essen zu machen. Ne? Aber also wie viele Leute, die hier jetzt Couscous essen, haben den Vergleichswert von traditionell marokkanischem Couscous? I get it.
Ja.
Aber ich bin ja auch keine, ich komme ja nicht von da und ich ja,
eben,
weiß
ja.
deren Methoden nicht.
Und, aber super spannend, das zu lernen. Also,
voll, auf jeden
cool.
Fall. Und dass die mir das auch gezeigt haben dann und sich die Zeit genommen haben. Ich habe viel auch so Eintopfgerichte gemacht, nur hatte ich schnell die Nase voll davon. Und jetzt komme ich auf den Punkt, dass es halt sehr einseitig ist. Das Gemüse, was du da unten bekommst, ist alles so richtig, richtig matschig gekocht.
Okay.
Und, hey, es schmeckt lecker im Sinne von, wow, die Gewürze und so, das ist wirklich alles mega lecker und mit Knoblauch und Petersilie und frischem Koriander und Ingwer und ein bisschen Chili und ja, halt total lecker, der Geschmack, aber die Konsistenz ist immer gleich. Und
spannend.
Das
okay.
hat mich so ein bisschen gestört nach einer Zeit, dass irgendwie alles so weich gekocht ist. Und ich meine, es liegt halt an dieser traditionellen Garmethode, dass viel in dieser Tagine gemacht wird.
Ja,
die ist halt
so
nicht
typische Eintöpfe halt.
Zum Kurzgaren gedacht, sondern zum Langschmoren. Und viele kochen halt wirklich auch nur da drauf oder dann halt auf dem Grill. Aber mich hat die ein bisschen die Vielfalt von der Konsistenz des Gemüses gestört. Weil ich war so, hey, es gibt ja mega leckeres Gemüse hier und knackiges Gemüse ist auch voll geil. Warum muss ich denn alles bis zur Brei-Konsistenz runterkochen.
Ja, kann ich verstehen.
Und um Gottes Willen, ich will das auch gar nicht irgendwie schlecht reden, weil es schmeckt wirklich lecker. Und das ist da einfach so. Aber mir hat halt die Vielfalt irgendwie geschmeckt, die man eigentlich haben kann mit so schönem, frischen Gemüse.
Vor allen Dingen halt auch, genau, gerade wenn man so frisches, vielfältiges Gemüse hat.
Genau.
Ja.
Und deswegen habe ich dann auch mal ein bisschen irgendwie auch Sachen anders gemacht und jetzt mal eben nicht alles geschmort, sondern ich sag schon so die Gewürze und die Geschmäcker Marokkos genutzt. Aber die Garmethoden vielleicht ein bisschen anders gewählt.
Ja.
Was für mich aber auch cool so war und ich glaube für die Gäste auch, damit es halt irgendwie ein bisschen Vielfalt ist, weil wir sind es eben nicht gewöhnt, dass alles an Gemüse so weich ist. Und ja, aber ich sag mal, so habe ich gekocht. Ich habe mit marokkanischen Zutaten gekocht und auch ich glaube, an jedem Gericht, was ich gemacht habe, war Kumin dran und so. genau, aber dann halt die Methoden ein bisschen anders gewählt. Aber wir haben natürlich auch mal am letzten Abend traditionelle eine Lammtagine gemacht und das habe ich quasi komplett abgegeben an den Chef von dieser Unterkunft, weil er einfach wusste, was er tut. Und ich habe ihm nur gesagt, hey, ich hätte gerne Lammtagine und dann hat er mir, ich hätte nicht gewusst, wie man das macht. Ich hätte es auch ohne ihn gemacht, aber ich hätte es komplett anders gemacht.
Ja, so, logisch, klar.
Ne, was vielleicht auch lecker gewesen wäre, wahrscheinlich, aber war schon cool, dass er mir das gezeigt hat. Und er hat mir die Gewürzmischung irgendwie, haben wir benutzt, die er zu Hause selber sich zusammenmischt, die halt für Tagines ist. Und hat mir dann auch noch was davon eingepackt für zu Hause. Also mega lieb und mega süß. Und
ist das eine Special-Gewürzmischung oder kannst du den Tease bilden, was da drin ist?
Ich weiß nicht genau, was da drin ist. Ich weiß, dass Kreuzkümmel drin ist und Ingwer und Zimt, Koriander und noch irgendwas anderes. Da hört es bei mir schon auf. Er hat mir so viele Gewürze gesagt, aber ich habe es leider irgendwie nicht alles behalten.
Aber schon allein die Mischung klingt super lecker. Und
ja,
bunt.
Genau. Und
gerade für so Eintöpfe. Also ich hätte jetzt auch direkt daran gedacht, Eintöpfe mit so einer Gewürzmischung.
Ja, voll. Nice. Genau, jetzt gerade bin ich bei meinen Eltern und die nächste Lammtagine in Anführungszeichen steht auf dem Gasgrill, weil wir auch kein Gas gehabt haben. Und auch nicht in der Tagine, weil wir haben keine, wir machen es jetzt einfach im deutschen Bräter.
Der Bräter. Ich muss sagen, der Bräter ist ein wirklich schönes Küchengerät.
Bräter,
ich habe leider keinen, aber Bräter sind super. Ich liebe
genau.
Bräter.
Da habe ich jetzt meine Lammkeule drin, für die ich hier jetzt auch im Vergleich, ich habe fast angefangen zu weinen, als ich an der Kasse stand, im Vergleich zu, was wir für das Lamm in Marokko bezahlt haben. möchte ich nicht weiter drüber reden. Egal, wir haben es gemacht. Und dann war ich, um so ein bisschen das Feeling von dem Markt in Marrakesch zu bekommen, war ich dann im türkischen Supermarkt hier in Köln, weil die gibt's hier zu Häufe.
Und auch wirklich gute.
Wirklich gute. Und da habe ich dann halt frische Petersilie, frischen Koriander und noch leckere getrocknete Aprikosen und sowas gekauft, was ich sonst in Marrakesch auf dem Markt gekauft hätte. Und das steht jetzt gerade auf dem Gasgrill. Ich bin sehr gespannt, wie es wird.
Okay. Aber du hast jetzt keinen Stress, dass du irgendwie nachher los musst, damit es nicht anbrennt.
Nee,
es schmort für mich hin.
Also jetzt gerade sitze ich hier unten weit, weit weg von dem Gasgrill. Ich habe meinen Eltern gesagt, vielleicht könnt ihr ja mal ab und zu gucken. Ich glaube, das machen die auch. Das wird schon. Ich habe vollstes Vertrauen in den Bräter,
dass
das macht. genau, und dann schauen wir mal, was daraus wird. Aber ja, also dahingehend habe ich irgendwie eigentlich eher so immer in die Richtung gekocht. Und dann auch viele Salate habe ich gemacht. Auch aber alles mit diesen marokkanischen Gewürzen. Also
okay, spannend.
Viel, viel Koriander, viel Kreuzkümmel, Salz, Zitronen, Oliven, Olivenöl, Mandeln, Datteln, generell getrocknete Früchte, andere Nüsse. ist da wirklich ja, da wird dir ja hinterhergeschmissen. Also das ja.
Ist aber auch eine schöne Art, um Salate mal ein bisschen anders zu machen. Also gerade so Gewürze, ich finde, das macht man viel zu selten in Salaten.
Auf jeden Fall.
Irgendwie ein bisschen
ja.
Was anderes da reinmacht.
Kreuzkümmel im Salat, ja. Mega geil. Also mega so ein nice, Kohlsalat ja. mit Kreuzkümmel und Zitrus und Pfeffer und Rosinen. Wahnsinn. Also
ja, auch ist, Trockenfrüchte in Salat.
Ja,
auf mega jeden Fall. Nice. Vor allen Dingen, wenn die sich so, also wenn man die so ein bisschen einlegt vorher in der Marinade, dass die sich so ein bisschen vollsaugen. Mm.
Ja, übelst auf jeden gut. Fall. Probiert das heißt mal immer aus. Bunte Salate, viel rote Beete gibt's da unten. Ich habe 10.000 rote Beete-Salate gemacht. Mhm. Gurkensalate, Tomatensalate, Kohlsalate. Also alles immer so bunte Salate. Und immer, ich hatte immer drei auf dem Tisch stehen und dann noch Dips galore. Das heißt, aus diesen ganzen Hülsenfrüchten, die es da unten gibt, es ist ja wirklich ja. auch Linsen, Kichererbsen, ist ja auch echt angesagt, sag ich mal. Ja. Hab ich, kannst ja jeden Tag einen anderen Dip draus machen. Also das ja, hat mega gut funktioniert, irgendwie wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mich vorher ja aber auch viel damit beschäftigt, was es da so gibt. Und auch, wir hatten traditionelles Brot morgens zum Frühstück, wo ich auch noch am Anfang gedacht habe, ich back das selber hier. Hör mal, ich habe doch einen Vogel.
Ey. Stimmt, du hast mir doch sogar noch, bevor du los bist, noch gesagt, dass du deinen eigenen Sauerteig mitnehmen willst.
Ja, das habe ich gemacht.
Das hast du gemacht. Hast du den nur einmal benutzt?
Ich habe diesen Sauerteig wirklich gefüttert und dann in ein Glas und in 20 Tüten gepackt und dann in mein Aufgabegepäck und habe gebetet. Und hab
okay, du hast es in, also so das Gepäck, was quasi im also hinten im Flugzeug drin ist, oder?
Ja, ja, genau, im Aufgabegepäck.
Krass, aber dann war der ja schon auch eingefroren zwischendurch einfach.
Ich glaube nicht, dass der komplett eingefroren ist.
Weil es ist ja schon relativ kalt.
Genau, aber die Flugzeit ist 3,5 Stunden.
Okay, ja.
Da liegen so viele Koffer drin, das kann, also es ist schon kalt, aber ich meine, da fliegen ja auch teilweise Tiere mit, ne? Also es ist jetzt nicht so kalt, dass es friert.
Ja. Okay, aber fliegen die wirklich dann hinten auch mit drin? Weiß
ja, die nicht, fliegen, aber, die fliegen in dem Frachtraum mit.
Okay,
es ist, krass. Also es ist, da ist völlig falsch und ich finde, das sollte nicht so sein, aber ja, große Hunde und so, die werden schon da in diesem
krass.
Frachtraum dann da. Irgendwie ja.
auch nicht so schön.
Nee, gar okay. nicht geil.
Aber, gut, aber dein Sauerteig hat überlebt.
Der Sauerteig hat überlebt und ich habe dann einen riesen Batch Sauerteig gebacken. Das war das anstrengendste, was ich jemals gemacht habe, weil es war wirklich ohne Maschine in dieser Airbnb-Küche. Wir waren am Anfang in einem Airbnb. Das war die schlecht ausgestattete Küche, die ich in meinem Leben
jemals also typische Ferienwohnungsküche, wo nicht mal die Messer irgendwie scharf sind.
Es war kein einziger Topf und keine Pfanne da.
Okay.
Und zwei Teller. Und dann ein Mixer, aber nur das Unterteil von dem Mixer und kein Oberteil. So, irgendwie so absolut wahnsinnsdämlich. Und ich habe extra in weiser Voraussicht in mein Aufgabegepäck halt so Gastrobehälter reingepackt. Mein Gepäck hat wirklich bestanden aus Gastrobehältern, mein Messerkoffer, mein Brotgärkörbchen, Kastenform. Also wirklich. Ich habe so alles eingepackt, wo ich Angst hatte, dass ich das nicht haben werde. Und es hat dann funktioniert. Ich habe das Sauerteigbrot gebacken. Das ist auch mega gut geworden. Kam mega gut an beim Frühstück. Und sonst, aber es hätte auf jeden Fall nicht gereicht. Dann gab es halt noch marokkanisches Brot. Und das ist auch mega gut angekommen. Und fand ich eigentlich auch ganz schön. Ich meine, wenn man da unten ist, dann soll man auch mal ein bisschen was essen, was da unten gibt. So.
Ja, voll. Und also man fährt ja auch in Urlaub, um ein bisschen was Neues zu erleben. Und
ja,
nicht
voll,
das Gleiche
voll.
Zu haben, was man jetzt zu Hause
Fall.
Auch hätte. Ja.
So, dementsprechend war das eine sehr tolle Erfahrung. Ich habe viele Sachen gelernt. Und ich kann Marokko fürs Kulinarische auf jeden Fall empfehlen. Also das sollte man, kann man schon mal machen. Finde ich schon cool.
Also ich glaube gerade halt diese Märkte und also so, das finde ich super spannend.
Wenn man daran Interesse hat, sollte man das auf jeden Fall mal machen. Und nächstes Mal hoffe ich auch ein bisschen Zeit zu haben, um vielleicht auch mal ein Restaurant zu besuchen. Mhm. Das habe ich jetzt ja leider nicht geschafft, aber...
Du bist auch nicht länger geblieben oder so, du bist dann quasi nur hin zum Arbeiten und wieder
aber
zurück.
Beim nächsten Mal hänge ich vielleicht vorne oder hinten ein paar Tage dran, sodass ich da auch mal ein bisschen was noch in der Restaurantszene erkunden kann. Und dann schauen wir mal, dann erzähle ich in circa einem Jahr nochmal von Marrakesch. Jetzt reicht's auch, du hast auch noch Sachen zu erzählen, Tabea.
Ja, aber definitiv nicht so coole Sachen wie Marrakesch. Also finde ich schon super spannend und sehr schöner Bericht. Also mir kommt jetzt auf jeden Fall die Sonne ein bisschen. Ich habe das Gefühl, ich hatte jetzt einen kleinen Urlaub auch in diesem Podcast. Schön. Ich hoffe, ihr auch.
Das war sehr schön.
Und ich freue mich auf neue Geschichten aus Marrakesch. Sehr cool.
Ja, ich mich auch. Spannend.
Nicht schlecht. Und du musst mir auf jeden Fall mal diesen krassen Couscous machen, weil bei mir ist Couscous halt immer so ein Ding von ich habe keine Zeit. Couscous kann man mit heißem Wasser aufgießen und in 10 Minuten essen.
Voll, so habe ich es halt auch immer gemacht.
Ja.
Und also, da ist auch, ich finde, da ist überhaupt nichts falsch dran, das auch so zu machen. Nur man muss echt vorsichtig sein, wenn man Marokkanern das erzählt, weil die sind wirklich ausgeflippt.
Das kann ich mir vorstellen.
Aber das ist so dieser Nationalstolz, das ist also so, was so diese Gerichte angeht. Es gibt ja so, ne, die Italiener sind ja auch sehr speziell, was so deren Pizza angeht. Und ich fand das aber so lustig, das muss ich jetzt noch kurz sagen. Da kam der Herr des Hauses einmal mit so einer Pizzaschachtel nach Hause, ne, und hatte sich irgendwie Calzone geholt und hatte mir dann erzählt, dass man da die Calzone immer mit Mayonnaise isst. Und dann ist er bei dem Couscous aber so ausgeflippt, als ich den anders gemacht habe. Dann, wir haben uns fast ein bisschen gestritten. Also wir hatten irgendwie so ein gutes Verhältnis zueinander, dass wir so am letzten Tag uns dann gestritten haben, ein bisschen über den Couscous. Und dann haben wir uns irgendwie so hin und her irgendwie diskutiert.
Und dann hast du das mit der Mayonnaise nochmal rausgeholt.
Und dann habe ich ihm nochmal gesagt, ich so, hey, das ist genau wie du mit deiner Calzone mit der Mayonnaise. Du weißt ganz genau, dass die Italiener das auch nicht geil finden und du machst es trotzdem. So, deswegen darf ich meinen Couscous auch so machen, wie ich den mache. Und dann meinte er so, nein, nein, das ist was anderes. Und das alles auf Französisch auch noch, ja? Das muss man sich jetzt mal vorstellen.
Stark, wirklich stark.
Ach ja, genau. So, jetzt reicht's. Genug. Okay. Couscous. Was schwebt dir so im Kopf rum?
Ganz viel. Vor allen Dingen im Moment Fondant schwebt mir ganz viel im Kopf rum. Ich bin nämlich
Random.
Ja, folgendes. ich bin nämlich leicht nervös.
Ja.
Weil am Freitag, also wenn wir jetzt aufnehmen, übermorgen, hat mein Partner seine Masterarbeitsverteidigung und er hat mich gefragt, ob ich dafür einen Kuchen backen kann.
Oh.
Und ich wäre ja nicht ich, wenn ich jetzt nicht einfach einen mega krassen, richtig out of my comfort zone Kuchen plane für diese Verteidigung, wo halt Dutzende von Professoren sitzen werden.
Ja. Yeah.
Und ganz viele Leute, die ich irgendwie beeindrucken muss.
Sollst du den Kuchen backen, um die zu bestechen oder für dein Partner?
Ich hoffe, das wird nicht nötig sein. Ich glaube, mein Partner wäre auch voll okay damit, wenn ich einfach einen Schokokuchen backen würde. Ja. Aber ich war so, nein, ich habe Semesterferien, ich habe Zeit, ich habe richtig Bock. Einfach komplett rauszuhauen.
Oh, ich sehe es schon kommt, Tabea, wie du am Donnerstagabend in
einfach richtig aufgelöst in der Küche stehen. Es wird passieren. Ich sehe es schon vor. Ich habe wirklich ein bisschen Angst. Also ich habe nämlich natürlich auch schon die 2 Wochen jetzt vorher schon verschiedenste Rezepte getestet.
Aha,
und zwar ist nämlich mein Anliegen, ich will einen quasi Space-Galaxy-themed Kuchen backen. Weil mein Partner halt Astrophysik studiert. Und ich war so, okay, er untersucht irgendwie schwarze Löcher. Ich mache so einen coolen Galaxy-Kuchen mit halt so einem schwarzen Loch oben drauf. Und dann habe ich so ein Mini-Lego-Teleskop gekauft und so einen kleinen Playmobil-Menschen, der halt dann so durch dieses Teleskop gucken kann. Und ich habe mir das alles schon sehr schön geplant.
Ja.
Das Problem ist nur, so einen Galaxy-Kuchen zu machen, ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man halt auch gleichzeitig das noch vegan machen muss. Weil wir haben einige Veganerinnen. und gleichzeitig auch noch das will, dass es halt halbwegs gut schmeckt. Weil also ich bin zum Beispiel...
Es soll ja nicht nur relativ, gut aussehen.
Genau, ich glaube, relativ einfach wäre es zu machen, wenn man einfach unterschiedlich gefärbte Buttercreme nehmen würde.
Mhm.
Aber ich mag halt Buttercreme einfach gar nicht.
Ja.
Finde ich halt super eklig.
Ja.
Also vor allen Dingen, weil das dann halt so super cremig wird.
Mhm.
Ist nicht so meins. Und ich habe auch noch nie vegane Buttercreme gemacht, deswegen war ich auch so,
ich weiß nicht,
wie gut das dann wird und wie gut es schmeckt.
Ja.
Dann habe ich probiert ein Martha Stewart Rezept, was ich auch sehr cool fand. Das war eine coole Idee. Und zwar machst du da einfach Zuckerguss, der halt verschieden gefärbt ist.
Ja.
Und man macht das unten in die Kuchenform rein, in der du den Kuchen gebacken hast.
Ah.
Und dann swirlt man das so und dann dreht man den Kuchen quasi auf dem Kopf da rein. Und dann dreht man es so und swirlt es so, dass es so ein bisschen halt so einen Galaxy-Effekt hat.
Ja.
Hat aber auch nicht so ganz funktioniert, weil das Problem ist halt da, dass der Zuckerguss halt super in diesen Kuchen, also den Kuchen, den ich mir überlegt habe, reinsuppt.
Ja.
Und dass dann halt einfach dieser ganze Kuchen voll mit Zuckerguss gesogen ist.
Ja.
Es schmeckt einfach nicht geil.
Ja, voll.
Also ich habe es ausprobiert. Vom Look her sah es cool aus, aber...
Mhm. Ja, okay. Ja. Nicht ideal.
Und deswegen bin ich jetzt tatsächlich in letzter Instanz beim Fondant gelandet. Weil ich ein super cooles YouTube-Video gesehen habe, wie einfach jemand verschiedene Farben von dann sozusagen zusammenrollt und dann hat man so einen kleinen, so Marble-Effekt.
Ah, ja, okay, ja.
Und das sah eigentlich relativ einfach aus. Das Ding ist halt nur, ich habe noch nie mit Fondant gearbeitet.
Ich habe schon mal mit Fondant gearbeitet.
Okay, hast du Tipps? Ich freue mich über Tipps.
Tipps, glaube ich, keine. Nee, also ich bei mir war es
auch nicht. Im Prinzip, man muss es ja einfach, es muss halt eine gute Temperatur und Konsistenz haben.
Genau. Willst du den selber einfärben? Oder
ja, genau.
Weil ich glaube, das ist so ein bisschen das Anstrengendste, ne? Die Farbe so richtig da rein zu mischen.
Ja,
weil da
das
musst
ist halt
du halt
schön
ewig
ist.
Lang kneten.
Ja. Ich habe jetzt mal, ich war heute einkaufen tatsächlich und habe jetzt mal schwarzen Fondant gekauft.
Mhm.
Das ist so mein Safe.
Aber
das funktioniert auf jeden Fall. Bei dem muss ich halt nicht werben. Und zwei Packungen weißen. Und ich wollte jetzt tatsächlich, nachdem wir dann aufgenommen haben, mal
färben.
Gucken, wie gut ich den färben kann mit meinen Lebensmittelfarben, die ich zu Hause habe.
Ja.
Und dann mal schauen, wie das so wird.
Ich habe jetzt direkt noch an diese Mirror Glaze gedacht. Hast du dich damit auch beschäftigt?
Ja, das war mein allererster... Aha. Gedanke, weil das sieht auch super schön aus.
Ja. Yeah.
Das fand ich nur, es ist krass viel Zucker. Also es ist ja quasi Corn Syrup, also halt Sirup plus nochmal Zucker plus nochmal
schmeckt halt auch nicht so geil.
Weiße Schokolade. Genau, ich fand es geschmacklich halt, war es nicht so meins.
Aber ich finde Fondant auch manchmal ein bisschen schwierig. Wenn das zu viel ist, dann ist das ja auch so...
Eben, man muss es halt relativ dünn ausrollen. Und was halt das Ding, was ich tatsächlich bei Fondant besser fand, ist, ich bin auch kein Fan von Fondant. Deswegen kann man das halt, man kann es relativ einfach abmachen.
Das stimmt. Ja,
das ist halt der Vorteil.
Ja, das finde ich auch immer ganz nice eigentlich. Ich
mir so ein bisschen gedacht habe.
Ja, voll. Ja, das ist halt dann mehr für den Look. Aber ja, ich meine, wie willst du sonst so einen Galaxy-themed Kuchen hinbekommen? Das kriegst du eigentlich
genau.
Ja nur
mit, also ich glaube, Mirror Glaze ist eine gute Option.
Ja.
Was auch, glaube ich, relativ gut machbar wäre.
Mhm.
Aber ich habe mich halt dagegen entschieden, weil das...
In Ordnung.
Aber ja, das stimmt.
Leider habe ich da jetzt keine Tipps, aber weißt du, woran mich das erinnert? Wir haben uns damals, als wir in der 6., 7. Klasse waren, ja auch immer so richtig elaborate Torten gegenseitig gebacken zum Geburtstag. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, ich erinnere mich.
Und da habe ich, also Kontext, wir waren in so einer Freundesgruppe und ich habe im April Geburtstag und Tabea und die andere Freundin hatten im September Geburtstag. Und und es war also relativ nah beieinander. Und ich habe immer für euch beide zusammen, glaube ich, so eine Torte gebacken.
Ja.
Oder vielmehr meine Mama. Also,
ich kann mich noch an eine ganz bestimmte Torte erinnern.
Welche?
Das war so ein Schokohügel.
Ja.
Im Prinzip. Mit so ultra viel Schokoladenganache obendrauf.
Ja.
Und so kandierten Preiselbeeren. Oder nicht Preiselbeeren, glaube ich, Johannisbeeren, ja.
Genau. Ja. Ja, ich hatte irgendwie so einen Kick und ich habe auch so Rosenblätter kandiert und so und irgendwie so ziehen. Und da habe ich auch, glaube ich, aber aus Marzipan, nicht aus Fondant, sondern aus Marzipan, den auch eingefärbt und so Rosen geformt. Ich weiß nicht, ob das für den Kuchen war oder für einen anderen, aber das war so meine erste Erfahrung auch mit so.
Mit so einer Masse halt. Also ich glaube, Marzipan ist ja auch ähnlich zu Fondant.
Ähnlich. Ich glaube, das lässt sich ein bisschen, also es ist ein bisschen. Lässt sich ein bisschen schneller verarbeiten als Fondant, weil Fondant muss schon relativ warm sein, sodass du den gut rollen kannst und so. Aber ja, da habe ich auch Marzipan eingefärbt und so Rosenblätter gemacht und die dann zu so kleinen Blumen zusammengebatscht. Das war auch immer richtig, richtig viel. Das haben wir früher irgendwie immer gemacht, für alle zum Geburtstag. Irgendwie.
Ich weiß noch, dass ich mal für dich einen Harry Potter Kuchen gebacken habe.
Ja, diesen
den Kuchen, den Harry im ersten Film bekommt. Ja,
diesen Happy Birthday Kuchen mit dem rosa Buttercreme und der grünen Schrift, ja.
Genau, das war auch mein.
Das war echt krass, viel gebacken. Wir haben auch mal so einen Matcha Kuchen für irgendwen gebacken.
Ja, das stimmt.
Das war so ein Triple Kuchen. Die eine, ein Drittel war Vanille, ein Drittel Schoko und ein Drittel Matcha.
Ja,
und da hatten wir vorne auch die Heiligtümer des Todes, das Zeichen drauf gemacht.
Ja, drauf gemacht, oh mein Gott.
Mit Matcha-Pulver. Ja, da erinnere ich mich auch noch dran. Ja, wir haben schon immer sehr viel ausprobieren wollen, was Backen anbelangt.
Ich habe letztes Jahr für auch eine Freundin zum Geburtstag so einen Matcha-Pfannkuchen mit so ganz vielen Schichten gebacken. Der war auch ultra gut. Das war auch sehr, sehr lecker.
Ja,
ich habe auch von meinem Papa noch ganz viel Matcha hier, den er mir zu Weihnachten geschenkt hat, der leider qualitativ jetzt nicht gut ist zum Trinken.
Zum Verbacken, aber...
Genau, deswegen wollte ich ihn mal vielleicht auch in den nächsten Tagen, Wochen mal verbacken.
Gute Idee. Ich finde Matcha-Kuchen
ist schon ganz geil.
Und so Matcha-Cookies oder so, das finde ich auch lecker. Was habe ich letztens noch gesehen? So ein Matcha-Tiramisu, das sah irgendwie auch ganz interessant aus. Anstatt halt mit Kaffee, dann mit Matcha-Tee und Matcha-Pulver obendrauf. Das sah auch gut aus.
Wir waren letztens japanisch essen, da haben wir Matcha-Eis gegessen. Das war auch super lecker.
Ja, Matcha-Eis habe ich auch schon mal gegessen, finde ich auch richtig geil.
Mega nice.
Da gibt es ja 10.000 Möglichkeiten. Aber ja, hat ja jetzt auch Alex nichts mit dem Kuchen für Freitag zu tun.
Ich glaube, ich bin mindestens so nervös wie mein Partner vor seiner tatsächlichen Verteidigung, der halt tatsächlich hat, nervös zu sein. Bin ich halt nervös für diesen Kuchen.
Vielleicht ist es aber auch ganz gut, also um die Stimmung für ihn ein bisschen aufzulockern. Dass du einfach die Nervöseste im Haus bist.
Ja.
Für deinen Kuchen.
Schon ein bisschen.
Vielleicht ist es eine ganz gute Strategie.
Mein Fail-Safe ist halt, ich kann Freitagmorgen immer noch einen schnellen Kuchen so backen. Also,
das ist nicht das Problem. Und ganz ehrlich, wenn das Modulieren mit dem Fondant nicht funktioniert, ist der Rest des Kuchens ja immer noch
gut. Es wird halt ein Schokokuchen mit...
Ja,
es wird ein Schokokuchen mit Himbeerfüllung. Also,
hey, da kannst du jetzt auch nicht. Also das kriegst du hin, das weiß ich.
Ja, das wird schon. Also, und ich habe ihn halt schon auch Probe gebacken und er schmeckt schon auf jeden Fall gut. Also,
hey, das auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, mit dem Fondant, ich habe das auch einmal gemacht, erinnere ich mich dran, für meinen Freund. Ich wollte dem so ein Formel-1-Auto machen. und er hatte nämlich irgendwann bei sich im Studio, in der Küche... so eine Rennauto-Kuchenform gefunden und die halt mit nach Hause genommen, weil er meinte, die lag da rum, die wollten die wegschmeißen. Ich habe sie mit nach Hause gebracht. Und da war ich so, ist ja praktisch, dann backe ich da so einen Autokuchen und mache daraus so ein Ferrari halt, ne?
nice.
Es war halt im Endeffekt auch so ein pinker Ferrari, weil die Lebensmittelfarbe den Fondant nicht rot, sondern pink gefärbt hat.
Okay, I see.
Und dann habe ich noch mit so komischen so Lebensmittelfarbe, so Stifte, mit denen man so malen kann. Quasi. Also so Gel ist das dann.
Die halt auch immer nur so semi-gut funktionieren.
Ja. So Gel, und dann habe ich damit noch irgendwie versucht, mehr schlecht als recht, irgendwie so ein bisschen Konturen irgendwie. Das sah aus, als ob das ein Siebenjähriger gemacht hätte, wirklich. Aber Das Innere des Kuchens war sehr lecker. Ich konnte den Fondant einfach abmachen und es so essen.
Mein Freund eben, das ist halt auch das Gute an Fondant. Wenn es jetzt gar nicht klappt, kann ich ihn ja immer noch abnehmen.
Eben.
Nachher, also es ist okay.
Und auch wenn es einfach nur ein Schokokuchen ist, wo oben ein kleines Teleskop und ein Playmobil-Männchen drauf ist, ist ja auch süß.
Also es ist auch süß, eben. Genau. Aber ich habe irgendwie auch Lust, mal mit Fondant zu arbeiten.
Ja, yeah, voll.
Weil das sowas ist, was man sonst irgendwie nie macht.
Nie.
Bin mal gespannt, wie das wird.
Ja, voll. Auf jeden Fall. Bin ich auch sehr gespannt. Sehr gerne.
Wie gut das dann geklappt hat.
Ja.
Das Gute ist halt, dass ich nichts, wirklich nichts anderes zu tun habe im Moment. Das heißt, ich kann mich die nächsten 3 Tage einfach darauf konzentrieren, diesen Kuchen zu backen.
Ja, geil. Ich bin wirklich sehr gespannt. Da möchte ich wirklich Berichterstattung drüber haben. Und vielleicht wollen wir in der nächsten Folge auch einfach einen kurzen Kommentar von deinem Freund oder so einspielen, wo er einfach eine Rezension gibt zum Kuchen.
Ich würde, also wenn der halt gut wird, würde ich einfach alle Leute bei diesem Termin halt einfach
interviewen,
dass sie bitte sagen, wie gut mein Kuchen war.
Ja.
Weil wir wissen alle, es geht eigentlich nicht darum, dass mein Freund seinen Master besteht, sondern wirklich um den Kuchen. Weil
es geht eigentlich um den Kuchen, ja.
Ja.
Scheiß auf den Master.
Genau.
Ganz ehrlich, studieren ist eh blöd.
Ja, sowieso.
Lieber Kuchen essen.
Genau.
Macht's wie Tabea, nutzt einfach alle eure Zeit, um Fondant zu meistern.
Ja. Mal schauen, ich werde auf jeden Fall was lernen, glaube ich.
Ja, ich denke deswegen. Doch wohl auch. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen kann, dass ich irgendwann mal an Fondant rantrauen werde, weil ich glaube, ich habe kein ernsthaftes Interesse daran. Mal gucken.
Ja, kann ich auch verstehen. Also ich glaube, ich würde auch sagen, ich bin auf jeden Fall mehr Koch als Bäcker. Also ich backe super gerne. Mir macht das auch Spaß. So. Also gerade halt auch so süße Sachen und so feine Pastries und so Sachen.
Ja, ja, voll.
Aber ich bin halt auch einfach nicht so sehr geduldig. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man so feine Konditorsachen machen will, muss man halt super viel Geduld haben.
Das stimmt, ja. Das habe ich auch.
Und man kann halt Sachen nicht so eyeballen, sondern wenn du halt Macarons machst, brauchst du halt 37 Gramm Zucker. Exakt. So.
Voll anstrengend.
Ja. Mega. Aber mal schauen, ich mache da jetzt einen kurzen Ausflug hin und dann gucken wir mal, wie es wird.
Ja, schauen wir mal. Vielleicht bist du danach ja hooked und
vielleicht. Ja, mein neues Vorsatz war ja eh mehr zu backen. Deswegen gucken wir mal.
Sehr gespannt bin ich da. ich habe einen Blick auf die Uhr geworfen.
Ja, wir haben jetzt schon
ganz schön lange gesprochen. Ich habe so lange erzählt, dass jetzt schon eigentlich eine Stunde rum ist. Hast du noch eine kurze Anekdote, einen kurzen
eine kurze Sache. Ich hab einige Sachen. Wir hatten uns nämlich eigentlich aufgeschrieben, dass wir auch über das Gartenjahr sprechen wollten.
Stimmt, ja.
Aber vielleicht verschieben wir das einfach auf nächste Woche.
Ja.
Weil im März ist eigentlich perfekte Zeit, um anzufangen, über das Gartenjahr nachzudenken.
Ja, also auch eigentlich schon. Also dann auch, da muss man schon richtig
loslegen. Dann muss man schon halt loslegen, ja genau.
Ja.
Schon säen. Also wir haben jetzt letztes Wochenende unser Gartenjahr geplant und werden jetzt nächstes Wochenende unsere ersten Samen aussehen, hoffentlich.
Ja, wir haben auch vorgestern Saatgut bestellt.
Nice, sehr schön. Aber dann können wir ja da vielleicht nächstes Mal drüber sprechen.
Das finde ich gut.
Ich hätte noch einen ganz kurzen Tipp.
Ja,
und zwar
heraus.
Gibt es jetzt in Innsbruck den ersten richtigen größeren Asia-Supermarkt seit neuestem. Und das war das, was ich eigentlich immer hier vermisst habe, weil ich liebe den Asia-Supermarkt. Allein schon, weil es ist immer so ein bisschen so ein Fun-Faktor, weil man weiß nie, was man findet in einem Asia-Supermarkt. Und deswegen war ich jetzt da sehr, sehr oft in den letzten Wochen. Und ich habe jetzt zum ersten Mal so fertige Gyoza-Dumpling-Wrapper gekauft.
So Wrapper, ja.
Genau, also keine fertigen gefüllten, sondern wirklich nur den Teig-Rolling im Prinzip. Und das ist so geil.
Ich habe es schon gemacht.
Also ich habe schon mehrmals halt so Dumplings gemacht, wo ich den Teig auch wirklich selber gemacht habe.
Uh-huh.
Aber die sind halt nie so geil geworden, weil du sie halt nicht so dünn ausrollen kannst zu Hause.
Ja.
Außer vielleicht mit der Pastamaschine. Aber wenn man die fertig einfach kauft, dann kann man da so gut, also du kannst halt einfach alles reinmachen. Voll. Also irgendwie Gemüse anbraten, das halt reinfüllen und dann dämpfen. Voll. Übelst lecker. Super schnell. Und ach, ich bin einfach voll im Gyoza-Fieber, glaube ich.
Das ist, glaube ich, ein guter Tipp, weil also ich habe auch oft vom Asia-Supermarkt fertig gefüllte Gyozas, also immer so eine auch Packung. Nice. Für so.
Vor allem, wenn die halt gefroren sind und du die dann einfach so aus dem
Genau, also für so den größten Notfall irgendwie gar nichts mehr da und du hast das und das ist so eigentlich nur, wenn du genug davon isst, ist das eine volle Mahlzeit. Aber ja, diese Wrapper, ich weiß nicht, hast du die frischen oder gefrorenen auch gekauft?
Die waren auch gefroren und ich habe mir direkt irgendwie 3 oder 4 Pakete gekauft und die zu Hause in den Gefrierschrank gelegt, weil ich mir so dachte, ist halt mega nice, die einfach mal da zu haben.
Voll. Ja, ich habe auch noch welche, wo du es jetzt sagst, ich habe auch noch welche in der Tiefkultur. Gibt es auch lange nicht mehr gemacht. Aber ich finde das auch so praktisch, dass du die gefroren einfach so viele kaufen kannst. Und die sind ja super günstig. Und voll. Ja, du kannst halt.
Und es erspart halt voll viel Zeit. Weil wenn du halt den Teig auch noch selber machst, dann ist es schon eher so ein Ding, was man vielleicht am Wochenende mal macht. Ja. Aber wenn du den Teig halt schon fertig hast, kannst du schnell die Füllung machen, die füllen und dämpfen, ist halt
mega, mega easy. Und ich finde, es macht auch Spaß, so kleine Dumplings so zu.
Gerade auch wenn man irgendwie Gäste hat oder so, ist das halt voll schön, wenn dann alle so zusammensteht und ihre Dumplings falten.
Voll.
Genau.
Deswegen, das ist ein guter Tipp.
Ja, auf das wäre noch mein Mini-Tipp für diese Woche.
Ah, das ist wirklich sehr gut. Du kommst immer mit den guten Tipps um die Ecke. und ich glaube, nach diesem Tipp, wir haben jetzt so viel erzählt und so viel gequatscht schon wieder. Wir wollen eure Gehirne auch nicht zumüllen. deswegen
ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Ja.
Und habt euch auch ein bisschen Sonne aus Marrakesch mitgenommen.
Ja, das hoffe ich sehr. Macht doch auch mal einen Ausflug dahin. Esst ein paar Dumplings, nicht in Marrakesch, aber und denkt doch mal über Fondant nach. Vielleicht.
Ja.
Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps für Tabea, für Fondant.
Genau, also wahrscheinlich kommen die alle zu spät, aber ich freue mich trotzdem
drüber. Egal, bis nächste Mal. Nachdem Tabea ihre Krise überwunden hat.
Genau.
dann die guten Tipps, damit es dann beim nächsten Kuchen besser funktioniert.
Yes.
Wunderbar.
Vielen Dank. Dann für den Doktor.
Weil dann für den Doktortitel.
Ich habe dann 3 Jahre, 4 Jahre Zeit.
Ja, da muss der Kuchen aber noch.
Ja, dann muss es halt schon so 3 Stück. Dann geht es schon so in so Hochzeitstorte.
Hochzeitstorte, ja.
Niveau.
Hochzeitstorte backen. Why not? Also, das ist das Ziel für in 3 Jahren: Hochzeitstorte für den Doktortitel. Mit richtig viel Fondant. Und mit diesen Worten würde ich sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Bis ganz bald.
Tschüss. Genießt das Leben.
Teppegucker, der Podcast.